Hallo, es heißt wieder Apropos Familie. Es ist noch früh am Morgen heute, aber ich freue mich trotzdem, dass ich hier zwei Gäste habe, nämlich ein junges Paar, die heute von einer besonderen Zeit erzählen wollen, die sie schon mit ihrer Tochter erlebt haben. Und ich bitte euch mal gleich hier in die Vollen zu gehen. Vielleicht stellt ihr euch mal kurz vor.
Hi, ich bin Marie.
Und ich bin Moritz. Und wir beide haben eine kleine Tochter, die ist jetzt 13 Monate alt. Und mit der waren wir 5 Wochen im Van unterwegs.
Also, das hört sich ja irgendwie so an wie etwas, von dem viele junge Paare träumen. Also, wir nehmen uns Zeit und verreisen. Wie alt war eure Tochter, als ihr losgefahren seid, Marie?
Knapp 10 Monate. Also sie ist quasi auf der Reise 10 Monate alt geworden.
Okay. Und weshalb habt ihr so viel Zeit gehabt?
Weil ich Elternzeit hatte und Marie auch. Und da dachten wir, wir nutzen die Elternzeit nicht nur mit zu Hause rumsitzen, sondern auch dafür, um ein bisschen unterwegs zu sein.
Wohin seid ihr gereist? Okay, die beiden überlegen gerade noch, wohin sie gereist sind. Es scheint schon eine Weile her zu sein. Oder ihr seid so viel unterwegs gewesen, dass das Reiseziel jetzt nicht so klar zu definieren ist. Aber vielleicht finden wir es noch raus.
So viel war es gar nicht, sondern vor allem Richtung Norden. Eigentlich den größten Teil der Reise waren wir in Schweden unterwegs mit noch einem kleinen Abstecher nach Dänemark am Ende.
Okay, also es war nicht die kleine Weltreise, sondern ihr seid nach Schweden unterwegs gewesen, ihr seid mit dem Van gefahren. Vielleicht erzählt ihr mal ganz kurz so ein bisschen Van und Van, das sind ja auch Unterschiede, groß, klein. Wie war das denn so mit den Platzverhältnissen?
Also für uns im Vorhinein dachten wir, es ist der absolute Luxus. Wir sind jahrelang mit einem VW T4 unterwegs gewesen. Für die, die eine Vorstellung haben, der ist nicht so super groß. Also man kann in so einem T4 nicht stehen, es gibt kein Badezimmer und so weiter. Und wir haben uns jetzt für diese Elternzeit einen Van gemietet. Weiterhin einen Kastenwagen, der hatte 5,30 Meter. Glaube ich, gucke hier einmal nach links zur Bestätigung, hatte so eine kleine Nasszelle eingebaut und eben hatte durchaus auch eine Stehhöhe. Und wir dachten, das wird der große Luxus und wir werden massig Platz haben. Genau, dem war dann letztendlich nicht ganz so. Also zu dritt mit Hund, also wir haben auch immer noch einen Hund dabei, war das dann letztendlich für die 5 Wochen doch auch sehr muckelig.
Moritz, du wolltest noch was dazu sagen.
Nur als kleine Ergänzung, mit dem T4 waren wir natürlich dann noch nur zu zweit mit Hund unterwegs, noch nicht mit Kind.
Okay, genau. Also quasi 2 Lebewesen weniger. Ich würde ganz gerne nochmal wissen, und ich glaube, das interessiert unsere Zuhörer auch, bevor ihr so ein bisschen erzählt, wie eure Reise abgelaufen ist. Was braucht man an Reiseplanung? Habt ihr das lange im Vorhinein geplant? Wie detailreich habt ihr das geplant? Was ist da bei euch so abgelaufen? Ich meine, mit so einem kleinen Kind ist ja vielleicht auch nochmal eine neue Überlegung.
Also so großartig viel geplant haben wir tatsächlich nicht, was aber, glaube ich, vor allem daran liegt, dass wir schon sehr, sehr oft in Schweden waren und auch schon sehr oft mit dem Camper in Schweden waren und dementsprechend ungefähr wussten, was uns erwartet, zumindest bezüglich Campingplätzen, Infrastruktur und so weiter. Was wir natürlich schon sehr ausführlich geplant haben, was wir vorher, glaube ich, nie gemacht haben, waren so Dinge, Packlisten, was müssen wir alles mitnehmen, angefangen von Klamotten, aber auch eben über die Reiseapotheke, was kann alles passieren. Wir haben mal so ein bisschen geguckt, was ist mit Ärzten vor Ort und so weiter. Also da so alles, was unsere Tochter anging, haben wir schon sehr ausführlich überlegt dieses Mal.
Okay, ich mache noch mal ein kleines bisschen langsamer. Moritz, Marie sagt, ihr kennt so ein bisschen den nordischen Bereich, also Schweden. Auf was darf man sich denn dann freuen, wenn man über schwedische Campingplätze nachdenkt? Ich kenne so, Schweden, jedermanns Recht, man darf sich überall hinstellen, da wo es schön ist. Ist das so?
Ich glaube, rein dogmatisch ist das noch so. Es ist allerdings so, dass viele Plätze gar nicht öffentlich sind, sondern auch an den Seen schon privat. Da ist das natürlich schon nicht mehr so. Mhm. Und außerdem haben wir die Erfahrung gemacht, dass in den letzten Jahren vielleicht sogar durch Corona oder gerade durch Corona und so ein bisschen diesen Camping-Boom sehr viele Leute auch nach Skandinavien gereist sind und leider sehr viele sich dann anscheinend auch nicht so ordentlich verhalten haben, sodass auch öffentliche Plätze von den Gemeinden jetzt, die wir noch kannten, nach und nach auch zugemacht wurden. Und ansonsten, was darf man von den Campingplätzen erwarten? Die Campingplätze, auf denen wir waren, waren alle super sauber, sehr gepflegt und von super freundlichen, herzlichen Menschen geführt. Man darf natürlich nicht den Sandstrand mit 30 Grad Sonne erwarten, sondern das ist alles so ein bisschen kühler, ein bisschen grüner. Aber wer dahin fährt, weiß ja, worauf er sich einlässt.
Ja, genau. Jetzt sagt ihr gerade Campingplätze, auf die ihr gefahren seid. Wie habt ihr denn die Campingplätze gefunden, auf die ihr gefahren seid?
Also die freien Stellplätze, und ich glaube, das ist eine wichtige Info. Wir sind durchaus eher die, die frei stehen wollen. Also wir sind zumindest bis zu dieser Reise nicht sehr gerne auf Campingplätze gefahren oder haben das auch nie benötigt. Diese freien Stellplätze finden wir über eine App, die heißt Park4Night. Da können eben Leute Orte einstellen und man muss dann immer so ein bisschen selber entscheiden, stellt man sich letztendlich wirklich dorthin oder nicht. Kann man da die Regeln des jeweiligen Landes einhalten? Und die Campingplätze tatsächlich in den meisten Fällen über Google Maps.
Naja, okay. Also das heißt, auf alle Fälle braucht man immer ein gut geladenes Handy.
Absolut.
Okay, dann kommen wir mal zu dem, was ich ja eben schon ganz spannend fand. Wenn ich an junge Familien denke, die übers Wochenende mal zur Oma fahren, die haben den Kofferraum voll. Also das Baby-Equipment nimmt ja unglaublich viel Platz und Raum ein. Wie war das bei euch?
Also wir hatten kaum was dabei. Nee, das war auch ein oder vielleicht so der erste Moment, in dem man oder dem ich realisiert habe, das ist Urlaub jetzt mit Kind. Ist nochmal eine ganz andere Hausnummer als Urlaub alleine oder als Pärchen. Und das war der Moment, als wir den Van gepackt haben. früher hat man irgendwie selber seine Klamotten reingeworfen, Zahnbürste, Duschgel, dann war man fertig. Und jetzt, dieses Mal war es schon so, dass man für die Kleine schon viel, viel mehr Sachen brauchte. Angefangen vom Kinderwagen über irgendwie eine Kraxe, Klamotten, da braucht man auch noch mehr Klamotten mit wetterfesten Sachen, nicht so wetterfesten Sachen, weil man gerade das Wetter ja auch dann nicht so abschätzen kann. Reiseapotheke, Spielsachen, da kommt einiges zusammen und da muss man auch erstmal dran denken und das dann irgendwie mehr oder weniger sinnvoll in dem Gefährt verstauen.
Das war so ein bisschen Puzzeln, dass man wahrscheinlich alles reinkriegt, oder?
Ja, ich glaube, das Reinkriegen ging dann sogar noch. Unterwegs wurde es dann schwierig, wenn man dann irgendwas brauchte, was ganz hinten drin war. Das war dann häufig einmal wieder alles raus, das eine Teil suchen, alles andere wieder rein. Da hat man es natürlich dann sehr sinnvoll wieder reingeräumt, bis man das nächste Teil gesucht hat, was natürlich wieder hinten war.
Das heißt, ihr seid unterwegs echte Pack- und Räumprofis geworden, oder?
Ja, ich glaube, wir hätten jeden Tetris-Rekord brechen können auf dieser Reise. Das war schon manchmal ein ganz schönes Hin und Her, gerade wenn man dann auf Plätzen stand, wo man nicht mal so easy alles rein- und rausräumen konnte. Genau.
Okay. Jetzt ist hier schon zweimal das Stichwort gefallen, Reiseapotheke. Ich würde gerne noch mal ein bisschen mehr wissen. Seid ihr in Anführungsstrichen so Sicherheitsfanatiker, dass ihr sagt, wir müssen für jeden Fall vorbereitet sein und wir brauchen auf alle Fälle dies und das und jenes? Oder hat sich das durch das Kind auch ein bisschen anders ergeben?
Das hat sich definitiv durch das Kind anders ergeben. Ich könnte mich nicht daran erinnern, dass wir in den 8 Jahren, die wir vorher auch sehr viel gemeinsam verreist sind, jemals eine große Reiseapotheke dabei hatten. Also das belief sich immer auf Pflaster und Ibuprofen. Das hat sich jetzt deutlich geändert, obwohl ich auch sagen würde, wir haben jetzt mit Kind nicht die riesige Reiseapotheke dabei gehabt, die vielleicht manche andere für ihr Sicherheitsgefühl einpacken würden, sondern auch das waren die Standardmedikamente, die man so mit Baby, glaube ich, sowieso zu Hause hat und die wir dann einfach eben mit auf Reisen genommen haben.
Okay, dann wollen wir doch jetzt nochmal die Standardmedikamente wissen. Also was ist wichtig für unterwegs oder was habt ihr gedacht, was für euch wichtig ist und für eure kleine Tochter?
Wir hatten relativ breit gefächert einmal alles für Verletzungen dabei. Unsere Tochter hat oder war da zu dem Zeitpunkt ein Krabbelkind und auch ein sehr aktives Krabbelkind, die durchaus auch überall hoch und überall runter und überall drüber klettert. Dementsprechend hatten wir deutlich mehr dabei als nur Pflaster, eben alles für Wundversorgung etc. Dann natürlich.
Was ist das? Ich mache es nochmal konkret. Also irgendwie ein Desinfektionsspray hattet ihr sicherlich mit drin.
Genau, Wundkompressen, Verbände, Klammerpflaster. Wir haben tatsächlich auch Sprühpflaster dabei gehabt, was sich als sehr sinnvoll herausgestellt hat, weil Pflaster an sich wurden von unserer Tochter immer wieder abgeknibbelt. Und diese Sprühpflaster waren hervorragend. Dann konnte man das eben schnell versorgen und sie hatte nichts zum wieder abknibbeln. Genau, irgendwie ne, das, was man braucht, um so eine Wunde auch vielleicht mal etwas größer verbinden zu können. Also eine Schere und so weiter dann auch.
Okay, also das heißt, ihr wart auf Größeres gefasst.
Genau.
Was war noch drin in der Reiseapotheke?
Die Klassiker, glaube ich, die jeder zu Hause hat, hoffentlich jeder zu Hause hat. Also ein Fieberthermometer, Fieberzäpfchen. Wir hatten Nasentropfen dabei für den Schnupfen. Ich hatte Hustenwickel dabei. So ein Husten kann ja durchaus auch schnell mal sehr hartnäckig werden. Wir haben, jetzt muss ich mal hier kurz nach links gucken, was wir noch dabei hatten. Euphrasia-Augentropfen, einfach um ne, mal schnell irgendwie auch da reagieren zu können. Also gar nichts großartig an verschreibungspflichtigen Medikamenten jetzt, außer die Fieberzäpfchen, sondern eben eher das, womit man auch, wenn man abseits der Zivilisation steht, mal ein paar Stunden überbrücken kann bis zum nächsten Krankenhaus. Wir hätten, glaube ich, nicht irgendwo in der Wildnis alleine rumgedoktert.
Woher habt ihr die Information gehabt, was sinnvoll ist, mitzunehmen? So?
Wir haben natürlich irgendwie einerseits unsere Erfahrungen, was so passieren kann. Und dann tatsächlich mit der Hebamme gesprochen und die Hebamme einfach mal gefragt, was muss in so eine Reiseapotheke rein, je nach Land auch. Es ist natürlich irgendwie wichtig zu sagen, das variiert je nach Reiseziel auch einfach sehr stark, was man da braucht.
Ah ja, das ist ja nochmal ein guter Tipp. Also die Hebamme oder vielleicht dann auch eine Kinderärztin kann nochmal Auskunft geben, bevor man so eine Reise macht.
Ja.
Jetzt hat Moritz gerade schon erzählt, beim Packen habe ich gemerkt, okay, es hat sich was verändert, wir sind zu dritt. Mich würde noch mal so interessieren, wie läuft im Grunde genommen dann so eine Reise ganz praktisch ab? Also so ein kleines Kind, 10 Monate habt ihr gesagt, ist eure Tochter damals gewesen. Die hat doch sicherlich große Lust, 10 Stunden im Auto zu sitzen und mit euch durch die Gegend zu fahren, oder?
Genau. Nee.
Ende vom Lied.
Das war natürlich so auch, ja, eigentlich dann das zweite, die zweite große Veränderung. Wenn sie dann wach ist, hat sie natürlich keinen Bock, da noch lange irgendwie im Autositz zu sitzen, die ja zwar ergonomisch irgendwie gut aufgebaut sind, aber jetzt auch nicht dafür ausgelegt sind, dass die Kleinen da ewig drin liegen. Dementsprechend musste man seine Fahrzeiten dann doch auch entsprechend timen. Man musste sich damit anfreunden, dass man ab und zu auch mal Pause macht. Früher, als man noch jung und wild war, ist man natürlich auch gerne mal durchgefahren oder nachts gefahren.
Ja, genau.
Hat dann irgendwie 10 Minuten auf dem Parkplatz angehalten, kurz Kniebeugen gemacht, weiß nicht, Beine ausgeschüttelt. Das ist jetzt natürlich nochmal ganz anders. Da fährt man dann an Orten raus, an denen man vorher vorbeigerast wäre. Was aber auch überhaupt nicht schlimm ist, ist eine ganz andere Art des Reisens. Man lernt dann auch andere Orte nochmal kennen. Aber man muss sich natürlich ein bisschen umstellen. Die Strecken brauchen dann ein bisschen länger, als Google Maps es anzeigt.
Das glaube ich total gerne. Was würdet ihr heute sagen? Ist eure Tochter reisefähig oder ist es eher noch eine Anstrengung?
Die ist absolut reisefähig, wenn wir als Eltern kompromissbereit sind, würde ich sagen. Für uns war das einfach eine große Veränderung zu sehen. Wir können nicht mehr so reisen, wie wir jahrelang gereist sind. Ich glaube, wir haben durchaus auch immer zu den Schnellreisenden gehört. Also wir haben gerne viel Strecke an einem Stück gemacht. Wir haben gerne viel neue Sachen erlebt. Wir wollten gerne neue Situationen haben, also ungern immer die gleichen Sachen wieder machen. Wir haben gerne auch größere Aktionen gemacht, also waren viele Stunden auf dem Wasser unterwegs zum Paddeln. Wir sind viel wandern gegangen, lange Strecken, solche Dinge. Das hat sich jetzt stark geändert mit Kind. Aber so wie Moritz gesagt hat, das war nicht weniger schön. Also es ist einfach ganz anders gewesen. Mhm. Und für uns definitiv auch eine Umstellung. Also ich weiß, die erste Woche, die wir unterwegs waren, haben wir uns manchmal angeguckt und gesagt, okay, und jetzt noch 5 Wochen, sollen wir wieder zurückfahren? Aber einmal so eingegroovt, war es total schön.
Okay, das kann ich mir total gut vorstellen. Also der Raum ist ja plötzlich sehr eng, auf dem man so lebt. Und der Raum ist ja auch sehr eng, auf dem man so schläft. Ne? Also ich überlege gerade, so ein 10 Monate altes Baby, da erzählen ja die wenigsten Eltern, dass es durchschläft. Also in der Regel werden die wach. Ich weiß, dass die Liegeflächen in den Autos nicht zu vergleichen sind mit den heimischen Betten. Wie war das bei euch?
Ich fand, das war eine der Sachen, die tatsächlich sehr gut ging. Dadurch, dass Sophie auch so zu Hause mit dem Elternbett schläft. Was dann die andere Schwierigkeit war, zumindest für mich, fand ich, war eher, wenn man selbst dann aufstehen musste. Wie wir gerade schon gehört haben, wir haben einen Hund auch, der will natürlich morgens dann raus, der muss dann abends auch nochmal raus. Und wenn Sophie dann gerade schläft, war es ziemlich schwierig, leise aus diesem Auto rauszukommen. Klar, das fängt dann an bei Tür auf und Tür zumachen. Aber auch bei sich leise da irgendwie in diesem Auto zu bewegen, ohne irgendwelche Sachen runterzuschmeißen, irgendwo gegenzustoßen. Und da ist natürlich dann nicht irgendwie eine Zimmertür zwischen oder irgendwie ein Raum, der dann vielleicht nochmal ein bisschen die Lautstärke rausnimmt, sondern das ist alles in einem Raum. Das fand ich war schon eine Schwierigkeit, das Schlafen an sich, wenn dann alle im Bett lagen und sozusagen
es Nacht war,
genau. Das ging total gut. Das war irgendwie wunderschön, dass man draußen die Natur gehört hat, die frische Luft. Das war gut, ja.
Aber romantische Sonnenuntergänge haben wir 5 Wochen lang nur aus dem Auto gesehen oder getrennt voneinander. Also auch das war einfach eine Realität. Wer schon mal so ein Camperbett gesehen hat, zumindest in diesen Kastenwägen, die sind sehr hoch und es geht steil runter. Und da das natürlich ein Mietauto war, haben wir da jetzt kein Brett vorgenagelt, kein Netz eingebaut, wie auch immer. Dementsprechend gab es keinen Rausfallschutz für unser Kind und es musste immer einer mit dabei bleiben. Wenn die wach geworden ist, dann ist sie jetzt auch nicht eine, die dann da sitzt und erstmal anfängt, nach uns zu rufen, sondern die legt sofort wieder los. Und dann ging es da so gut 1,5 Meter in die Tiefe von dem Bett aus. Das war eben nicht mehr möglich, wenn sie geschlafen hat, dass wir gemeinsam das Auto verlassen haben.
Okay, also das heißt, die jungen Eltern haben sich dem Kinderrhythmus angepasst, am besten mit Sophie schlafen gehen und mit Sophie wieder aufstehen.
Ja.
Also wir lagen zumindest dann mit Sophie im Bett. Geschlafen hat man dann nicht zwingend, sondern man hat irgendwie noch viel gelesen, irgendwie eine Serie geguckt, aber ja.
Serie gucken dann aber über Kopfhörer oder wie geht das dann?
Ja, genau.
Okay, da sprichst du gerade noch mal was ganz Spannendes an, Moritz. Wie ist das denn mit der Stromversorgung unterwegs? Das hört sich ja jetzt so an wie geladene Handys und Laptop anschließen. Ist immer genug Strom da unterwegs? Hat so ein Auto einen Stromanschluss?
Stromanschluss hat's. Wir hatten das Glück, dass jetzt der gemietete Camper auch eine Solaranlage hatte. Mhm. Das heißt, für so kleine Geräte, die man eben über USB aufladen kann, war eigentlich durchgehend genug Strom da. Soweit ich weiß, lief der Kühlschrank auch über Strom und über Solar. Mhm. Wenn man dann auf dem Campingplatz stand, konnte man das halt ganz normal auch an Strom anschließen und konnte dann zum Beispiel auch den Laptop laden, wenn man denn einen dabei hatte, oder so größere Geräte nutzen, zum Beispiel einen Föhn mit einem normalen Stecker. Mhm. Das war auch was, wo man sich kurz dran gewöhnen musste, weil man immer die Anzeige gesehen hat, dass der Akku leer war. Aber der hat sich tagsüber dann, Gott sei Dank, weil wir auch gutes Wetter hatten, auch zügig wieder aufgeladen. Das heißt, da hatte man durchgehend irgendwie die Möglichkeit, Geräte zu laden.
Okay, jetzt hattest du gerade schon angesprochen, Moritz, der Kühlschrank. Marie, sag doch mal ganz kurz, klassisch hier Frauenthema, damit wir auch die Gender-Freunde,
die Klischees bedienen,
genau. Wie ist denn so eine Küche ausgestattet? Also ich überlege gerade, mit so einem Kleinkind hat man ja dann doch manchmal andere Bedürfnisse, noch Nahrung zuzubereiten oder irgendwie. Was war vorhanden in so einer Camperküche?
Eigentlich alles, was zu Hause auch vorhanden ist. Mhm. Das, was nicht da war, waren so Sachen wie eine Mikrowelle und Backofen. Aus unserer Sicht können wir aber auch sagen, da kann man durchaus auch ein paar Wochen mal drauf verzichten. Dann gibt es eben nicht die Lasagne. Aber ansonsten war alles da. Also ein Kühlschrank, ein Herd, genug Schränke, eine Spüle und so weiter. Das war kein Problem. Für uns durchaus aber auch eine Realität, dass wir nicht so kochen, wie wir dann zu Hause kochen. Und auch unsere Tochter dann 5 Wochen, das für sie wahrscheinlich Glück hatte, wenn man sie fragen würde und sie uns das erzählen könnte. Und sagt, da durfte ich mal richtig coole Sachen ausprobieren, die ich zu Hause nicht so ausprobieren durfte.
Ah, okay. Also das heißt, man findet auch da Kompromisse. Habt ihr euch Sorgen gemacht? Also habt ihr ganz viel Babynahrung mitgenommen? Habt ihr ganz viel Sachen mitgenommen, wo ihr gedacht habt, das kriegen wir in Schweden nicht, das müssen wir hier einkaufen, da müssen wir uns mit bevorraten?
Also wir haben tatsächlich relativ viel dabei gehabt. Wir haben unsere Tochter die ganze Zeit nach dem Prinzip Baby-led Weaning ernährt. Das hat hier zu Hause auch super gut geklappt. Für die, die das kennen, weiß man aber auch, das gibt schon auch eine Riesensauerei. Und dementsprechend war das im Camper nicht so richtig umsetzbar. Also da haben wir ihr jetzt nicht die Nudeln mit Tomatensauce gegeben und gesagt, okay, mach mal. Und ich habe dann vorher für mich überlegt, ich hätte gerne als Sicherheitsnetz einfach was für Brei dabei, um mal zu gucken, ist sie das auch, ist das einfacher umsetzbar. Ich habe dann natürlich irgendwie die teuren Bio-Demeter-Gläschen gekauft, für mein Gewissen irgendwie auch, und sie hat 9 von 10 Sorten abgelehnt, die wir dann jetzt alle nach der Reise verschenkt haben, weil sie das gar nicht gegessen hat. Also genau, ernährungstechnisch sind wir da, mussten wir uns doch wieder deutlich umstellen.
Okay, also ich höre schon, das hat eine Menge Flexibilität, vor allen Dingen von eurer Seite, gebraucht, damit diese Reise richtig cool wird und gelingt, oder?
Ja, schon, das kann man so sagen. Also wir mussten uns eben einmal, wie wir beide auch irgendwie schon gesagt haben, einmal richtig umstellen, und dann konnten wir es erst genießen.
Okay, wie lange hat die Umstellung gedauert? Bis kurz vor der Abfahrt, oder?
Nein, Einfahrt? So die ersten paar Tage hat das gedauert. Da mussten wir wirklich einmal uns so ein bisschen eingrooven, so wie Moritz gesagt hat, wo ist was im Camper, auch nochmal was umräumen, wo wir gemerkt haben, okay, an die Sachen müssen wir doch deutlich öfter dran als an andere. Eben genau alles, was so die Ernährung von Sophie anging, dass wir eben gesagt haben, dann machen wir das jetzt so ein bisschen flexibler und vielleicht nicht ganz so engstirnig, wenn man das so nennen will, wie zu Hause, die Schlafenszeiten. Und was wir dann auch eben relativ schnell für uns gemerkt haben, das Freistehen mit Kind war nicht mehr so einfach wie vorher. Wenn wir irgendwo angehalten haben, dann wollte Sophie auch raus und auf den Boden. Und dann haben wir uns zumindest dreimal überlegt, stellen wir uns irgendwie auf einen Asphaltplatz? Ist Wiese nicht vielleicht doch schöner? Die Vorzüge von einem Campingplatz, dass Sophie einfach auch da rumkrabbeln kann, dass es oft einen Spielplatz gab, solche Sachen. Genau, und deswegen haben wir ungefähr die Hälfte der Zeit dann auch immer auf Campingplätzen gestanden.
Wie ist es denn so mit den hygienischen Bedingungen? Also ich könnte mir vorstellen, dass manche Mütter jetzt auch nochmal so sagen, ach ja, aber ich habe nur zu Hause der Wickeltisch und ich brauche Wasser und mein Kind muss täglich gebadet, geduscht, sonst irgendwas werden. Oder wenn die mal die Windel so richtig voll haben. Und da stelle ich mir gerade in so einem Camper jetzt auch nicht so klasse vor. Wie ist das gewesen? Wie habt ihr das hingekriegt? Einfach immer einmal an den Ohren festgehalten und in den See getaucht, oder?
Dafür war es noch ein bisschen kalt. Okay. Aber klar, das ist, weiß nicht, Flexibilität ist so ein bisschen ja das Wort, was jetzt häufig mal gefallen ist. Ich finde, das passt da auch. Klar hatten wir irgendwie fließend Wasser. Wir hatten auch die Möglichkeit, das Wasser mal warm zu machen. Mhm. Auf dem Campingplatz hat man ohnehin warmes Wasser. Mhm. Aber wenn man wickelt, hat man jetzt dann nicht so viele Sachen wie zu Hause mit dabei, sondern so ein bisschen halt Feuchttücher, so ein bisschen das To-Go-Set Deluxe dann, weil man natürlich schon ein paar mehr Sachen dabei hat, als wenn man jetzt nur im Park unterwegs ist oder so. Aber Wir haben natürlich schon darauf geachtet, dass Sophie ordentlich sauber gemacht wird, dass sie auch gebadet wird. Das war überhaupt kein Problem. Wir hatten so eine große Schüssel mit, wo sie genau reingepasst hat. Da konnte man irgendwie gut warmes Wasser reinmachen, Duschgel reinmachen. Und dann konnte sie auch ein bisschen planschen. Das fand sie super.
Ja, toll.
Aber ist unterwegs dann eben auch nochmal ein bisschen was anderes. Aber jetzt kriegt man natürlich trotzdem hin.
Ist auch nochmal wichtig zu wissen, ne, für die, die uns zuhören, dass man sagt, okay, das ist alles nicht ein Problem. Also ihr seid ja in der Zivilisation gewesen. Ihr seid ja nicht irgendwo ganz weit ab von allem gewesen. Und nee. Selbst da kriegt man es ja irgendwie hin wahrscheinlich.
Genau, wir sind nicht zum Nordkap gewandert oder so.
Obwohl man sich natürlich schon auch darüber im Klaren sein muss, dass Camperleben auch dreckig macht. Also Sophie war nonstop dreckig, die ist natürlich auch draußen rumgekrabbelt. Sie durfte entdecken, sie durfte ausprobieren. Deswegen war ich froh, dass sie nicht die besten Babyklamotten anhatte. Und das, was sie anhatte, ist auch dreckig und durchlöchert wiedergekommen. Und man hat natürlich den Sand im Bett und man hat irgendwie, man muss da mehrfach am Tag durch diesen Camper durchfegen und so. Also wenn jetzt jemand sagt, ich brauche meine Sauberkeit da zwingend, um einen guten Urlaub zu haben, dann ist das Camperleben vielleicht, zumindest in der Form, wie wir es gemacht haben, nicht das Richtige.
Okay, das kann ich total nachvollziehen. Die Frage ist, konntet ihr denn auch mal was machen, was ihr schön fandet? Was so erwachsen war? Oder musste alles auf Kind und Hund abgestimmt sein?
Nee, also das so ein bisschen, das, was wir gerade schon meinten. Wir konnten trotzdem wandern gehen. Wir hatten das Glück, dass wir trotzdem Kanu fahren konnten zum Beispiel, weil unsere Tochter das dann mitgemacht hat. Was sich verändert hat, war halt dann die Länge der Aktion, wo man dann früher irgendwie, also als Beispiel jetzt, wir gehen gerne auch in die Nationalparks dann in Schweden, weil da einfach schöne Wanderrouten sind, die gut ausgezeichnet sind und wo man dann gerne direkt immer eigentlich die längste genommen hat, weil man wusste, da ist man irgendwie schön unterwegs, da sind die wenigsten unterwegs, weil alle so die kleinen Touri-Runden drehen, wo man da eben früher immer die längste dann genommen hat. Da musste man sich entsprechend natürlich jetzt schon ein bisschen anpassen, dass man dann kleinere nimmt. Die Touri-Runde, genau.
Nicht weniger schön war übrigens.
Genau, das war dann eine Erkenntnis, dass es dann trotzdem wunderschön war. Man aber maximal dann vielleicht 2-3 Stunden geschafft hat, bis man dann wieder am Auto sein musste, weil das Kind dann in der Kraxe nicht viel länger mitmachen wollte, was man verstehen kann, überhaupt kein Problem. Das hat sich so ein bisschen verändert, aber ansonsten konnten wir so das Programm, was wir sonst auch gemacht haben, eben auch machen, nur anders.
Okay, also merke, die Schweden haben auch was für die Touris übrig und haben durchaus auch nette Runden für die Touris.
Kann man sich merken,
genau. Ihr seid auf dem Rückweg dann nochmal über Dänemark gefahren. Hat es grundsätzlich ein Vorteil, in die skandinavischen Länder zu fahren, weil ihr so gesagt habt, naja, wir kannten das schon, wir sind da öfter gewesen. Gibt es was, wo ihr sagt, naja, das macht es auch für Kinder oder für Reisen mit Kindern besonders vorteilhaft?
Also wir sind quasi zum deutschen Hochsommer gereist und für uns war ein Riesenargument das Wetter. Also einerseits mit Hund sind wir da doch deutlich eingeschränkt, aber auch Reisen im Camper bei 40 Grad sind nicht so spaßig. Und wir wussten eben, entgegen dem Vorurteil, was ja viele haben, dass in Schweden durchaus ähnliches Wetter ist wie hier in Deutschland auch. Und wir von diesen 5 Wochen auch irgendwie 4 mit 25 Grad und Sonne hatten. Also so, dass man super im See baden konnte, dass man die ganze Zeit draußen sein konnte, aber eben nicht in der Hitze so eingegangen ist. Und das war für uns ein Riesenvorteil und ein Grund, dahin zu fahren. Dann ist es einfach ein sehr freundliches und offenes Land. Ich würde sagen, dass man auch sehr günstig reisen kann, also dafür, also 5 Wochen Urlaub kosten ja einfach auch Geld. Und dadurch, dass man die Möglichkeit hatte, frei zu stehen, dadurch, dass Campingplätze in Skandinavien oft so ein All-Inclusive-Paket haben, also dass man eben nicht wie in Deutschland das Wohnmobil bezahlt, die Personen bezahlt, die Kurtaxe bezahlt, das Duschen extra bezahlt, sondern da zahlt man dann eben einmal 30 Euro und man hat irgendwie alles da drin. Also dementsprechend war das auch, schätze ich, günstiger, als wenn man jetzt irgendwo anders hingefahren wäre. Also ne, seien nur die klassischen Länder jetzt, Italien, Spanien und so weiter. Und wir wollten eben auch in der Natur sein. Wir wollten viel am See sein, wir wollten viel irgendwie Wiese und Wald haben. Und das hat man da natürlich dann auch zu Genüge.
Zwei Fragen bleiben mir jetzt gerade noch, weil du das so erzähltest mit See und Wiese und Skandinavien. Da würden ja alle sagen, ich fahre doch nicht in so ein Mücken-Eldorado mit einem kleinen Kind.
Ja, das sagen uns auch immer alle, wenn wir erzählen, dass wir seit Jahren nach Schweden fahren. Wir hatten noch nie Probleme mit Mücken in Schweden. Also genau das, was man hier in Deutschland auch hat, wenn man da an so einem Tümpel steht und ein bisschen schwüles Wetter ist oder es geregnet hat oder so, natürlich sind da Mücken. Aber das habe ich in Deutschland auch. Und ansonsten...
In Italien auch.
In Italien auch. Und ansonsten sind da auch nicht mehr Mücken als hier auch. Also die kommen natürlich abends, wenn es dunkel wird und man drin Licht an hat. Und dafür macht man dann aber die Fenster zu oder das Fliegengitter davor. Und Sophie hatte keinen einzigen Mückenstich. Mhm. Und bei uns hält sich das auch immer in Grenzen, oder?
Ja.
Okay, und da ihr eben nochmal gesagt habt oder angesprochen habt, dieses All-Inclusive-Paket, ich würde ja auch mal denken, bei 5 Wochen, so viel Klamotten hat man nicht, dass man nicht zwischendurch mal waschen muss. Hast du jetzt oder seid ihr beide auf Handwäsche umgestiegen oder gibt es auch die Möglichkeit, Waschmaschinen oder Ähnliches zu nutzen auf solchen Campingplätzen? Ist dafür gesorgt?
Also es gibt auch überall Waschmaschinen und Trockner. Wir haben festgestellt, wir sind nicht die einzige Familie gewesen, die genau das nutzen wollten. Und wenn man dann eine Waschmaschine hat auf einem Campingplatz mit, keine Ahnung, 100 Plätzen und davon 50 Familien, da haben sich die manche morgens um 5 schon angestellt, um ihre Wäsche waschen zu können. Mhm. Wir hatten das Glück, dass oder haben das so geplant, dass wir für uns Erwachsene genug dabei hatten, dass wir nur mal ein T-Shirt irgendwie noch mal durchwaschen mussten. Und für Sophie habe ich alles per Handwäsche gewaschen. Das war kein Problem.
Okay, und dann einfach an der Luft trocknen lassen. Und genau. Wenn man so schönes Wetter hatte,
ja,
dann ging das auch. Jetzt hast du es gerade noch mal für Schweden beantwortet. Moritz, würdest du sagen, das Gleiche findet man auch in Dänemark vor? Ist das auch so familienfreundlich?
Total. Landschaftlich war es ein bisschen anders. In Schweden waren wir vor allem im Inland eher eben an den großen Seen, wo es ein bisschen grüner war und nicht unbedingt an der Küste. Und in Dänemark, ich glaube, das Land besteht ja zu 80% auch nur aus Küste, aber waren wir dann an der Küste direkt in den Dünen. Da war es natürlich von den Wetterbedingungen nochmal ein bisschen anders, aber von der Kinderfreundlichkeit kein Deutsch schlechter, sondern genauso ordentlich, sauber und kinderfreundlich ausgelegt, also zumindest jetzt der Campingplatz, auf dem wir waren. Da gab es irgendwie einen tollen großen Spielplatz, wo es für alle möglichen Altersklassen irgendwie coole Sachen gab, mit denen sie spielen konnten. Deswegen war das genauso cool wie in Schweden.
Was würdet ihr sagen so zum Schluss? Was hat eure gemeinsame Reisezeit Positives für eure kleine Familie gebracht? Moritz lacht. Überlegt gerade, hat die was Positives gehabt?
Gar nichts Positives, macht es nicht.
Genau, also irgendwie bloß nicht. Wir haben nach der Reisezeit beschlossen, wir machen es nie wieder. Es war furchtbar, nein, so war es nicht. Was hat's, welchen Gewinn hattet ihr? Was glaubt ihr?
Ja, einfach die Nähe, die ja am Anfang so ein bisschen negativ umschrieben wurde oder die Enge. Das hat, wenn man das mag, dazu würde ich uns beide zählen, etwas total Schönes, einfach so viel intensive Zeit zu dritt zu verbringen, gemeinsame Erlebnisse zu schaffen, Erinnerungen zu schaffen. Zum Beispiel jetzt mit der Kanutour oder ja, auch die kleinen Sachen, wenn man dann morgens aufwacht und dann direkt angelächelt wird, nur das Fenster aufmacht und schon irgendwie auf den See gucken kann. Einfach gerne draußen ist, was wir vorher eben gerne schon gemacht haben, dass man das jetzt nochmal mit einem anderen kleinen Wesen teilen kann und irgendwie weitergeben kann und dann auch noch merkt und sieht, dass es da auch gut ankommt, dass man irgendwie begeistert ist, wenn man einen Schmetterling sieht, wenn man irgendwie einen Vogel hört, was es auch ist. Und klar kann man das auch so zu Hause haben, aber das ist schon nochmal was Besonderes gewesen, fand ich.
Was würdest du sagen, Marie?
Ich kann das so bestätigen. Für uns war das einfach auch ein schöner Einstieg in diese gesamte Elternzeit. Also Moritz war 3 Monate zu Hause und wir sind eben davon die ersten Wochen unterwegs gewesen. Und das war einfach auch ein schöner Einstieg, um sich da einzugrooven, um sich das Ganze, so, also diese Care-Arbeit einfach dann auch aufzuteilen. Irgendwie, das hat auch Vater und Tochter viel näher zusammengebracht, meiner Meinung nach. Es gab ein viel anderes oder ein ganz anderes Zusammensein irgendwie nochmal als vorher zu Hause im Alltag, wo, und das wissen wir ja auch alle, dann irgendwie doch links und rechts immer noch andere To-Dos aufploppen und man irgendwie viel parallel macht. Und da war man eben zu 100% mit seiner Aufmerksamkeit bei dem Kind und bei der Familie. Und das war für uns als Familie, glaube ich, sehr schön. Und gerade auch also das letzte Mal so intensiv zusammen waren wir zum Zeitpunkt der Geburt und im Wochenbett. Und das Ganze, fand ich, war nochmal so ein Wiederaufleben dieser intensiven Familienzeit und auch nochmal dieses Realisieren, okay, wir sind jetzt zu dritt und wir erleben jetzt zu dritt coole Abenteuer.
Ja, sehr schön. Das, denke ich, war doch ein gutes Schlusswort und hoffentlich auch mutmachend für die, die sowas bisher nur im Kopf haben und sich immer noch nicht getraut haben, das umzusetzen. Ihr beide würdet sagen, packt's an.
Auf jeden Fall.
Ja.
Okay, also in diesem Sinne war es das heute bei Apropos Familie. Und falls ihr das geplant habt, falls ihr was vorhabt, können wir hier von hier aus nur sagen, packt's an, es wird eine gute Zeit. Bis dahin, wir hören voneinander.
Apropos Familie.